Einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzliche Grüße aus Viersen, wenn ihr wisst, wo das liegt. Genau, unser Standort, einer unserer Standorte, wo ich normalerweise immer bin. Und ich sehe viele Leute von euch immer wieder und auch regelmäßig. Und andere, die sehen mich nur, wenn ich hier im Gottesdienst bin. Und wenn dann jemand mal gerade an dem Sonntag nicht da war, dann kann das durchaus sein, dass ihr mich jetzt vielleicht ein halbes Jahr nicht gesehen habt. Aber ich bin eigentlich jede Woche hier, nur nicht sonntags. Also schön, mal wieder hier zu sein im Gottesdienst, eure Gesichter zu sehen. Es gibt tatsächlich viele, die ich gar nicht kenne oder die ich noch nicht so gut kenne. Aber das macht nichts. Jesus kennt uns alle. Jesus weiß, wie es uns geht. Jesus weiß, was wir alles mitgebracht haben in diesem Gottesdienst. Und ich erwarte heute von diesem Gottesdienst, dass Jesus zu jedem von euch redet durch seinen Heiligen Geist. Jetzt fragt sich der eine oder andere, also manche von euch sind sehr abgeklärt und sagen, alles klar, macht Jesus. Und andere fragen sich, wie soll das gehen? Jesus ist doch gar nicht da. Doch, er ist da, nicht sichtbar, aber er redet durch seinen Heiligen Geist zu uns, auch in unseren Gedanken oder auch in dem, was ich heute sage, durch sein Wort. Und das kann sein, dass dich das in deiner Lebenssituation genau da trifft, wo du es eigentlich brauchst. Deswegen wünsche ich mir und hoffe, dass ihr zuhört, nicht unbedingt mir, sondern dem, was Gott euch dadurch sagen möchte. Die aktuelle Jahreslosung, prüft alles und das Gute behaltet, da habt ihr wahrscheinlich alle schon mindestens eine Predigt drüber gehört oder eine Andacht oder was gelesen. Vielleicht habt ihr diese Jahreslosung auch zu Hause irgendwo als Poster hängen. In Viersen haben wir das bei uns, wir haben so ein Schaufenster, da hängt die drin. Und ich möchte heute nicht über die Jahreslosung sprechen. Aber ausgehend von dieser Jahreslosung, prüft alles, beginnen wir in diesem Monat so eine dreisöntägige Predigtreihe über das Thema Prüfen, und zwar ganz allgemein. Das Thema lautet auf dem Prüfstand. Ich habe ja schon gesagt, die Jahreslosung selber, die hat eigentlich einen etwas anderen Zusammenhang. Ich werde da später noch darauf eingehen. Aber mal ganz allgemein so zum Thema Prüfen. Ich habe euch ein Bild aus der Autoindustrie gegeben. Manche sind da ja sehr autoaffin. Und da kennen wir das am ehesten noch. Man kann das Thema Prüfen kaum aus unserer Gesellschaft wegdenken. Wir müssen regelmäßig zum TÜV mit unseren Autos. Ja, und dann werden die wichtigsten Funktionen überprüft. Und zur Not muss dann nachgeholfen werden, nachjustiert werden oder repariert werden. Das soll Unfälle vermeiden und Verletzungen verhindern. Und das ist, denke ich, auch so ganz gut. Wir haben technische Geräte, die ein Prüfsiegel haben. Und damit soll sichergestellt sein, die explodieren nicht plötzlich irgendwann, wenn man sie benutzt oder fangen an zu brennen, was trotzdem ab und an mal passieren kann, wenn man so hört. Aber eigentlich sollen die vorher geprüft werden, damit dann so etwas nicht passiert. Maschinen müssen von Zeit zu Zeit geeicht werden. Das ist auch eine Art Prüfung. Sie müssen neu eingestellt werden, neu justiert werden. Und einige von euch erleben es regelmäßig, dass ihr Wissensstand regelmäßig geprüft wird. Alle Schüler und alle Studenten. Ja, da wird dann geguckt, was wisst ihr? Da gibt es Prüfungen. Und richtig prüfen ist in vielen Lebensbereichen lebenswichtig. Richtig zu prüfen. Und die Bibel spricht auch viel über den Begriff prüfen. In ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Wir werden in den nächsten Wochen auch ganz unterschiedliche Aspekte dieses Prüfens hören. Teilweise spricht die Bibel zum Beispiel darum, dass Gott uns prüft, dass Gott unseren Glauben prüft, damit sich unser Glaube bewähren kann. Aber die Bibel spricht auch davon, dass wir selber prüfen sollen. Und ich lese euch drei Verse aus der Apostelgeschichte 17 vor, 10 bis 12. Nach der neuen Genfer Übersetzung heißt es da, noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Das klingt ja für unsere Ohren fast schon blasphemisch, oder? Dass die geprüft haben, was der große Paulus gesagt hat. Hallo, Paulus hat das halbe Neue Testament geschrieben. Das muss man doch jetzt nicht nochmal nachprüfen, ob das auch stimmt, was der sagt. Nun, damals gab es das Neue Testament noch nicht, muss man immer bedenken. Die Schriften, die die Menschen damals hatten, das ist unser Altes Testament, was wir Altes Testament nennen. Das waren die Heiligen Schriften. Und Paulus hat von Jesus erzählt und hat das mit dem Alten Testament gemacht. Er ist ausgehend vom Alten Testament gekommen, hat das Alte Testament ausgelegt, auf Jesus bezogen. Und das war neu. Das kannten die Menschen damals noch nicht. Das war sehr, sehr neu. Für manche war das auch sehr herausfordernd. Und nicht alle konnten das so glauben. Und deswegen war das damals auch richtig und gut zu gucken, sag mal, was der da jetzt sagt, die Bezüge, die der herstellt, da die Verweise, die er macht, wie steht das denn eigentlich da? Sie haben das tatsächlich regelmäßig geprüft. Wenn wir heute prüfen, dann gerade auch wenn es jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einer hier steht, ich bin jetzt nicht Paulus, aber ich stehe jetzt hier und ich predige, da möchte ich euch das auch sagen. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr bereit, das zu prüfen, was ich sage? Ob das auch wirklich stimmt? Oder vertraut ihr mir blind? Es gibt ja Menschen, denen vertraut man mehr und anderen vertraut man weniger. Aber grundsätzlich prüfen wird hier sehr positiv dargestellt in diesem Bibelvers. Das heißt nicht, dass wir die Bibel anzweifeln oder das, was da drin steht. Was wir aber prüfen, ist, wie die Bibel ausgelegt wird. Und da, ganz ehrlich, da hört man alles an Möglichkeiten oder an Meinungen. Es gibt, glaube ich, keine Meinung, keine Lehre, keine Irrlehre, nichts, was nicht irgendwie mit der Bibel begründet wird. Und zwar Dinge, die überhaupt nicht miteinander was zu tun haben, die völlig gegensätzlich sind, die total schräg sind, völlig abgefahren sind und alles wird irgendwie mit der Bibel begründet. Du brauchst nur ins Internet zu gehen. Ja, dann guckst du dir ein paar Texte an oder ein paar Videos, so geistliche Videos oder zu einem bestimmten Thema, was uns interessiert. Da kannst du richtig tolle Sachen hören und andere Dinge, da fragst du dich, wie kann man auf sowas Abgefahrenes überhaupt kommen? Und manchmal oder sehr oft vielleicht sogar stehst du da und denkst, boah, stimmt das? Habe ich ja noch nie so gesehen. Oder du denkst irgendwie, das kann doch gar nicht. Aber du weißt nicht so genau, warum. Du hast ein komisches Gefühl, aber denkst, na doch, der hat das ja gesagt, steht in der Bibel, dann sollte ich das vielleicht machen so. Und wir sind verunsichert. Regelmäßig zu prüfen, das war immer schon wichtig. Aber gerade in unserer heutigen Zeit ist das vielleicht sogar noch viel wichtiger als früher, zu prüfen, was uns alles so an geistlichen Werten nahegelegt wird. Denn wir werden heutzutage überschüttet von Meinungen und Lehren und Ideen und Philosophien. Und es ist wirklich schwierig, danach herauszukriegen, was ist richtig, was ist falsch. Und viele Lehren oder Meinungen sind auch sehr gut aufbereitet. Ja, die werden uns gut präsentiert, oder sollte ich vielleicht so sagen, sie werden uns untergejubelt. Das kriegen wir so beiläufig mit und übernehmen da so manche Meinungen und merken das gar nicht richtig. Wir denken gar nicht richtig drüber nach. Nicht alles, was mit der Bibel begründet wird, ist auch biblisch. Du kannst alles mit der Bibel begründen, wenn du willst. Aber die Frage sollten wir uns immer wieder stellen, stimmt das auch? Nur, wie geht das? Können wir überhaupt wissen, was wahr ist? Gibt es das überhaupt, eine absolute Wahrheit? Philosophen würden jetzt sagen, das hängt immer von der Position des Betrachters ab, wo du gerade stehst in deinem Leben, welche Situation du gerade hast. Wahrheit kann sehr unterschiedlich sein. Da ist ein Unfall, dann gibt es mehrere Zeugen, dann frag die mal, was passiert ist. Und jeder erzählt eine andere Geschichte. Was ist denn jetzt die Wahrheit? Kann man auch viel sagen. Aber das ist eine philosophische Frage, hat Pilatus damals schon gestellt. Was ist Wahrheit? Und wenn es diese Wahrheit gibt, können wir sie überhaupt erkennen? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Sind wir überhaupt fähig, die Wahrheit zu verstehen? Ich möchte zunächst mal Folgendes herausstellen. Die Wahrheit ist keine Sache, sondern eine Person. Jesus selber hat einmal gesagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus von sich. Wenn ich also die Wahrheit kennenlernen möchte, muss ich Jesus kennenlernen. Da muss ich mit Jesus Kontakt aufnehmen. Und darauf läuft es im Glauben an Jesus eigentlich immer wieder hinaus. Egal, von welcher Seite ich mich diesem ganzen Phänomen nähere, es geht immer um meine Beziehung zu Gott. Es geht nicht darum, dass ich irgendwelche Bibeltexte studiere und wälze und vergleiche. Das auch, das kann man alles machen. Aber das ist nicht der Hauptpunkt, das ist nicht der wichtigste Punkt. Dann werden wir nämlich ganz schnell zu solchen Leuten, die sich gegenseitig ihre Meinungen um die Ohren schlagen und dann guckt man, wer hat die besseren Argumente oder wer kann die Bibel auf Griechisch lesen und wer kann sie auf Hebräisch lesen, der hat dann noch viel mehr Ahnung und dann kann der mir ja gar nichts sagen, weil ich weiß viel mehr als der und man ist am Streiten um die Wahrheit. Es läuft immer darauf hinaus, erst einmal eine Beziehung zu Jesus Christus zu haben, eine persönliche Beziehung, ein Verhältnis mit Gott. Das ist möglich durch Jesus Christus. Das sachliche Prüfen ist auch wichtig, aber in erster Linie geht es darum, um die Frage, kennst du Jesus? Liebst du Jesus? Wir singen das in manchen Liedern und dann müssen wir das ja mitsingen, weil der Text das so sagt. Aber wären das unsere eigenen Worte, Jesus, ich liebe dich? Ist vielleicht auch für manche Männer noch schwerer zu sagen, weil Jesus ein Mann ist und das ist für viele nicht so, ja, das geht nicht so leicht von den Lippen, so etwas zu sagen, vielleicht, möglicherweise. Können wir das sagen? Jesus, ich liebe dich. Bist du mit Jesus auf dem Weg unterwegs? Und wenn du Jesus kennst und von Herzen liebst, dann machst du automatisch schon ganz viel richtig mit dem Thema Wahrheit. Dann kriegst du schon automatisch ein ganz gutes Gefühl dafür, was es war und was es nicht war, weil du Jesus kennst, weil du mit ihm unterwegs bist. Aber das ist eben nicht nur eine Gefühlssache, Jesus zu kennen. Das könnten jetzt einige denken, ja, das ist so diese Beziehung, das ist so eine warme Wohlfühlgeschichte, so, ja, ich habe eine Beziehung zu Jesus. Es geht auch darum, sein Wort zu kennen. Also sprich die Bibel zu kennen, wenn ich Jesus kennen möchte. Und darauf möchte ich jetzt näher eingehen. Und das haben wir im Anspiel auch schon gemerkt. Wie können wir die Bibel kennenlernen? Wie kann die Bibel für uns eine Orientierung oder ein Navi durchs Leben sein? Und wir haben schon gemerkt, da gibt es ganz unterschiedliche Anweisungen manchmal, selbst von den sogenannten christlichen Assistenten da, die haben alle möglichen Gedanken. Klingt alles gut und toll, aber nützt uns gerade überhaupt nichts oder passt gerade so überhaupt nicht in unsere Situation hinein. Und dann suchen wir uns die Bibelstellen, die in unsere Situation hineinpassen und bauen uns unseren Glauben zurecht. Wie können wir uns an der Bibel orientieren? Ich möchte aber noch eine grundsätzliche Bemerkung vorher machen, nämlich die, wir alle sind Menschen. Und das dürfen wir nie vergessen. Wir sind noch nicht im Himmel. Das heißt, wir werden nie alles wissen. Wir können auch nicht alles erkennen. In 10 Jahren werde ich mehr wissen als heute. Und in 10 Jahren werde ich vielleicht auch die ein oder andere Bibelstelle in einem anderen Licht sehen, weil ich auch noch mal mehr Erfahrung gesammelt habe, weil ich die Bibelstelle jetzt anders verstehen kann. Ja, ich kann ja nicht, ich werde Christ und sofort, dann lese ich die Bibel einmal durch und dann weiß ich alles. So läuft das ja nicht. Wir alle sind Jünger Jesu. Oder wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir gesagt, Jesus, ich folge dir nach, ich bin dein Jünger, bedeutet nichts anderes als ich bin dein Schüler. Das heißt, ich bin mit dir unterwegs. Jesus, ich möchte lernen. Wir werden unser Leben lang Lernende sein. Das heißt, das, was wir wissen und das, was wir meinen zu wissen, auch von der Bibel her, ist immer auch objektiv, ist immer auch subjektiv. Wir sind nie ganz objektiv. Das, was wir wissen, das ist immer auch geprägt oder das filtern wir mit unseren Erfahrungen. Das filtern wir auch, wie wir erzogen worden sind. Ja, unsere Erziehung spielt damit hinein, wie wir Dinge beurteilen, wie wir Dinge auch für wichtig halten oder für weniger wichtig halten. Und wir kommen aus der Nummer nicht raus. Wir können nicht sagen, ich lege das alles ab, was mich mein ganzes Leben geprägt hat und jetzt bin ich völlig objektiv und verstehe die Bibel so, wie Jesus das gemeint hat. Das werden wir so nicht hinkriegen. Und deswegen sollten wir auch nie so tun, als ob wir alles wüssten in der Bibel. Oder den Menschen das so erzählen und sagen, das ist richtig und wenn du das nicht glaubst, ist alles verkehrt. Ja, nur ich habe die Wahrheit. Das sage ich heute Morgen nicht. Ich habe die Wahrheit nicht mit Löffeln gefressen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns eine Meinung bilden, dass wir Dinge und Lehren beurteilen und dass wir auch falsche Lehren entlarven. Wie mache ich das? Nun, ich gebe euch ein paar Hilfestellungen heute Morgen. Und die erste ist, liest die Bibel. Das klingt jetzt super banal. Da denkst du dir, dafür bin ich jetzt nicht in den Gottesdienst gekommen. Das weiß ich doch. Aber das ist nichts anderes als das, was wir gerade in dem Text gelesen haben, in der Apostelgeschichte. Das haben die Juden damals getan. Sie studierten täglich, auch interessant, täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen. Wenn ich etwas prüfen will, brauche ich immer einen Maßstab oder ich brauche einen Bezugspunkt. Ich brauche irgendeine Orientierung, anhand der ich etwas prüfen kann. Ich brauche eine Vorgabe, ich brauche eine Definition, ich brauche ein Pflichtenheft oder irgendwas, wo steht, so muss es sein und daran kannst du alles andere jetzt vergleichen. Sonst kann ich nicht prüfen. Sonst ist wirklich alles relativ. Die Bibel ist der einzige Maßstab, den wir haben. Nicht unsere Erfahrungen, nicht Eingebungen vom Heiligen Geist, nicht Begegnungen mit Engeln, alles schön, alles wahr, alles möglich. Aber der Maßstab, den wir haben, ist die Bibel. Ist der einzige Maßstab, den wir haben. In der Bibel hat sich Gott offenbart. Und das ist auch so ein Punkt. Wir Menschen denken immer, wenn wir nur scharf genug über Gott nachdenken, dann werden wir schon rausfinden, was richtig ist, was wahr ist, wer Gott ist und was Gott will. Wir können nachdenken, so viel wir wollen. Wir kommen nie drauf. Gott muss sich uns offenbaren, damit wir ihn erkennen. Sonst können wir ihn nicht erkennen. Das ist ein bisschen, da müssen wir runter von unserem hohen Ross als Menschen, als gebildete Menschen, als Homo sapiens. Wir können Gott von uns aus nicht verstehen. Gott muss zu uns kommen. Er muss sich uns offenbaren. Er muss sich zeigen. Und das tut er in seinem Wort. Und wenn ich dieses Wort lese, dann erkenne ich, wer Gott ist und wie Gott ist. Das ist vielleicht auch einer der großen Unterschiede zu vielen Religionen oder Philosophien. Da wird viel über Gott nachgedacht. Aber beim Glauben an Gott geht es darum, Gott redet zu uns. Ich kann dann über das nachdenken, was er sagt. Aber durch mein eigenes Nachdenken werde ich Gott nicht kennenlernen, sondern er muss sich mir zeigen und ich kann darauf reagieren. Und er zeigt sich uns in seinem Wort. Das heißt, die Bibel ist mit Abstand das wichtigste Instrument, um die Wahrheit zu erkennen oder um zu prüfen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Zumindest, wenn es um den Glauben an Gott geht und um das ewige Leben. Wir können jetzt nicht unbedingt alles in unserem Leben, irgendwelche wissenschaftlichen oder irgendwelche alltäglichen Dinge jetzt mit der Bibel prüfen. Da müssen wir auch unseren persönlichen Menschenverstand einsetzen. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, ist die Bibel der einzige Maßstab, den wir haben. Alle Aussagen zu diesem Thema finden wir in der Bibel. Und alles, was wir erleben, alles, was wir auch in der Gemeinschaft mit anderen Christen erleben, all das, was der Heilige Geist uns sagt, wird sich immer auf die Bibel beziehen, wird immer mit der Bibel in Einspruch sein, in Einklang sein. Denn Gott widerspricht sich selber nicht. Und das ist unser Prüfinstrument, was wir haben. Deswegen müssen wir das kennen. Sonst können wir bei solchen geistlichen Dingen ganz leicht über den Tisch gezogen werden. Dann tappen wir in die Falle von ganz vielen Leuten, die uns alles Mögliche erzählen, was wunderbar klingt, was scheinbar auch in Anführungszeichen funktioniert oder was auch sehr biblisch klingt, weil da so viele biblische Zitate drin sind. Und darauf komme ich jetzt. Wie gehe ich denn damit um? Lies den Text, das ist mein zweiter Punkt heute, lies den Text immer im Zusammenhang. Reiß einen Vers nicht aus dem Zusammenhang. Das gilt für die unmittelbaren Sätze vorher und nachher. Das gilt auch für den größeren Sinnzusammenhang, in dem die Geschichte jetzt gerade mal steht. Und es geht auch darum, in welchem Buch steht das denn jetzt gerade? Es ist ein Unterschied, ob ich etwas in einem Evangelium lese oder irgendeine Geschichte von Josef und seinen Brüdern im Alten Testament. Die Worte haben einen anderen Charakter. Ja, das eine ist eine Geschichte, die erzählt wird und da werden gute und schlechte Dinge erzählt und teilweise auch nicht bewertet im Alten Testament. Die werden einfach nur dargestellt. Im Neuen Testament gibt es aber Lehrtexte, die uns sagen, wie wir leben sollen. Das ist qualitativ etwas ganz anderes. Es gibt künstlerische Texte, wie die Psalmen oder das Hohelied. Da muss ich wieder etwas anders dran gehen. weil ich sehen muss, da ist ein künstlerischer Aspekt dabei. Ja, die Offenbarung, ganz viele Bilder und Metaphern, da muss ich wieder anders rangehen. Also ich muss gucken, was sagt der Text im Zusammenhang. Reiß also einen einzelnen Vers nie aus dem Gesamtzusammenhang. Die Jahreslosung ist so ein Beispiel dafür. Ich habe das in meiner Februar-Information in dem Video ein bisschen kurz dargestellt. Prüft alles und das Gute behaltet. Ich habe viele Predigten oder Gedanken dazu im Internet mal erforscht und gesucht und alle steigen voll auf dieses Prüfen ein, wie ich das jetzt ja auch gerade mache in dieser Predigt, alles prüfen. Aber dieser Vers hat einen anderen Zusammenhang. Der Zusammenhang dieses Verses heißt nicht, prüft alles, was euch begegnet und das Gute behaltet, sondern legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Das steht vorher. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an. Also in diesem Vers bezieht sich dieses Prüfen auf prophetische Rede im Gottesdienst. Das ist der Zusammenhang. Und eigentlich kann ich keinen anderen Zusammenhang hernehmen. Eigentlich kann ich dieses Prüfen nicht für andere Dinge hernehmen. Es ist natürlich richtig, dass wir prüfen sollen. Aber ihr merkt, ich habe meine Predigt heute nicht auf dieser Bibelstelle aufgebaut, sondern auf der Apostelgeschichte, weil das ein anderer Zusammenhang ist. Da passt das. Hier passt das nicht. Hier bezieht sich das Prüfen wirklich nur auf prophetische Rede. Und da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Wir können manchmal auch richtige Dinge mit den falschen Texten begründen und dann kann das auch alles schräg werden. Ich muss immer schauen, was sagt der Text? Und manchmal muss man nachfragen, ist das wirklich die Aussage? Stimmt das so, wie du das sagst? Weil du stellst eigentlich gerade einen Vers in einen neuen Zusammenhang und das kannst du nicht machen. Dann guck lieber, wo du an einer anderen Stelle in der Bibel einen Text findest, der das, was du meinst, was richtig ist, der das untermauert. Aber dann muss es auch im Zusammenhang stimmen. Und wenn du diesen Text nicht findest, müsstest du vielleicht deine Meinung ändern. Vielleicht bist du da auf dem Holzweg. Also wichtig, diesen Zusammenhang. Ich habe einen anderen Lieblingstext, um das zu verdeutlichen, mit diesem Zusammenhang. Das hat mir mal die Augen geöffnet. Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und dieser Text wurde tatsächlich mal aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, und dann wurde daraus so ein Glaubenssatz. Christen können alles. In Klammern, was sie wollen. Wir können machen, was wir wollen. Wir können alles. Und dann standen die auf den Stühlen. Und wir können alles. Das klingt schon ein bisschen so, wir sind Gott. Wir können, steht doch da. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. So, und jetzt lesen wir nur einen Vers vorher mit dazu. Dann klingt das schon ganz anders. Da heißt es nämlich, ich kann, Philipper 4, 12 bis 13, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. In dem Zusammenhang sagt dieser Text eigentlich aus, egal was mir widerfährt, mit Gottes Hilfe komme ich mit jeder Situation klar. Nicht ich kann alles, sondern ich komme mit jeder Situation klar, auch mit schwierigen Situationen, auch mit Armut. Dann sitze ich nicht da und jammer rum und sage, Gott, wo warst du und warum lässt du das zu? Sondern ich schaffe das, ich komme da durch. Eine völlig andere Aussage, wenn man diesen Zusammenhang sieht. Und was völlig Schräges, wenn ich nur diesen einen einzigen Vers rausreiße. Also ganz wichtig, lies den Text im Zusammenhang. Dazu musst du kein Pastor sein, dazu musst du nicht studiert haben. Du musst einfach nur das Ganze lesen. Und in diesem Fall war es nur ein Satz vorher. Ich gebe zu, es gibt manchmal Stellen, da ist das ein bisschen schwieriger. Ja, wissen wir alle. Aber das sind eigentlich ganz leichte Tipps. Der dritte Tipp von mir ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber ich möchte euch dafür etwas begeistern. Und zwar, es kann hilfreich sein, sich mit der damaligen Kultur der Bibel auseinanderzusetzen. Wie haben die Menschen damals gelebt? Was waren die Umstände? Denn die Bibel wurde in einer bestimmten Zeit geschrieben, für die Menschen in dieser Zeit. Und die haben das alles gut verstanden. Wir sind heute 2000 Jahre oder noch länger später in einer ganz anderen Kultur. Wir haben andere Gewohnheiten, wir haben andere Erfahrungen und wir verstehen nicht immer alles so, wie es die Menschen damals verstanden haben. Und wir verstehen auch oft die Zwischentöne nicht. Ganz klassisches Beispiel, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Habt ihr vielleicht alle schon mal gehört, im Kindergottesdienst oder in der Schule, im Religionsunterricht. ja, da ist also jemand, der wurde überfallen und die frommen Leute haben ihm nicht geholfen, aber der Samariter, der kam und hat ihm geholfen. Und was lernen wir aus der Geschichte? Wir sollen unseren Nächsten lieben und uns gegenseitig helfen. Das ist ja auch gut so. Aber wenn wir jetzt ein bisschen mehr von der Kultur verstehen, dann merken wir, dass da noch ganz andere Zwischentöne mitschwingen, die sehr, sehr provokant sind. Ja, die Samariter, ein Volk aus Samarien, wurden von frommen Juden überhaupt nicht gemocht, um es mal freundlich auszusagen. Die haben die gehasst. Nicht, weil es Fremde waren, das war kein Fremdenhass. Ganz im Gegenteil, das war eigentlich ein ehemaliges oder halbes Brudervolk. Die gehörten mal so zumindest teilweise zum Volk Israel dazu. Aber um es kurz zu machen, für fromme Juden waren das mehr oder weniger abgefallene Gläubige. Die waren nicht richtig gläubig. Die haben den wahren Glauben verlassen. Und das war noch schlimmer, als einfach nur Heide zu sein. Und fromme Juden haben alle Strapazen auf sich genommen, riesige Umwege sind sie gelaufen, um bloß keinem Samariter zu begegnen. Allein die Begegnung war schon schlimm. Und jetzt kommt Jesus, erzählt ein Gleichnis, nimmt einen Samariter und der Samariter ist an seiner Geschichte der Held und soll noch das Vorbild sein für alle Juden da. Versteht ihr jetzt, wie provokativ dieser Text für die Menschen damals eigentlich war? Und da wird eben nicht nur ausgesagt, du sollst deinem Nächsten helfen, sondern geht es auch um Selbstgerechtigkeit und Heuchelei. Das entgeht uns völlig, wenn wir die Kultur nicht kennen. Ein anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen lustig klingt. Im 1. Timotheus 2, Vers 8, da heißt es, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. So, wenn ich die Kultur nicht kenne, dann würde ich sagen, ich lerne aus dieser Bibelstelle, alle Männer sollen immer beten und wenn sie beten, müssen sie die Hände hochheben. Und dann sind wir Pfingster doch sofort dabei, oder? Jupp, wussten wir doch, wir machen das richtig. Wir sind die richtigen Gläubigen, auch wir heben, na heute vielleicht nicht so, aber manchmal heben wir die Hände. Wenn wir so richtig gut drauf sind und begeistert sind und das Lied uns gefällt, dann heben wir unsere Hände. So muss das sein, so steht es auch in der Bibel. Steht doch so da. Nun, wenn man die Kultur ein bisschen kennt und darüber liest, das kann man machen, dann stellt man fest, das war eine ganz übliche Gebetspraxis. Jeder hat beim Beten die Hände hochgehoben. Und zwar nicht nur die Juden, sondern in allen antiken Kulturen oder in den meisten antiken Kulturen war das weit verbreitet. Wie hoch, weiß ich jetzt auch nicht, da gibt es ja auch schon Studien, ja, ab wann man jetzt charismatisch ist und wann man nur irgendwie kirchengläubig ist, je nachdem, wie hoch man die Hände hat. Aber man hat damals, das war völlig üblich, dass Männer beim Beten die Hände hochgehoben haben. Und Männer deswegen, weil in der Öffentlichkeit Frauen nicht gebetet haben. Das gehörte sich nicht. Auch in allen damaligen antiken Kulturen. Das war üblich so, Männer beteten öffentlich und dann immer mit erhobenen Händen. Das heißt, das musst du Paulus gar nicht erwähnen, dass sie das tun sollen. Das haben die sowieso alle gemacht. Der Schwerpunkt der Aussage liegt darauf, dass sie das Ganze machen sollten, ohne Zorn und ohne Zweifel. Es geht also nicht um eine äußere Gebetsform, so müsst ihr beten, sondern es geht um eine innere Gebetshaltung, wenn man betet. Und das versteht man, wenn man so ein bisschen diese Kultur von damals sich anschaut. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert an. Dann denkt ihr auch, ja, da muss ich ja Theologie studieren und da muss ich ja Geschichte studieren und was weiß ich. Nein, musst du nicht. Aber ich möchte euch einfach nur dafür begeistern, euch mal dafür so ein bisschen zu interessieren. Es gibt tolle Bücher oder Vorträge auch von Menschen, die uns diese Kultur ein bisschen näher bringen können. Und wenn wir uns darauf einlassen und sagen, doch, das interessiert mich, dann werden wir manche Texte in der Bibel in einem ganz anderen Licht sehen. Und das wird uns helfen, sie besser zu verstehen. Ein letztes möchte ich sagen. Wenn du die Bibel liest und prüfen willst anhand der Bibel, was ist Wahrheit, was ist nicht Wahrheit, was ist richtig, was ist falsch, was will Gott von mir, dann lies nicht nur die Bibel, lies nicht nur den Text im Zusammenhang, sondern lies die ganze Bibel. Was will ich jetzt damit sagen? Die Bibel legt sich selber aus, das sagt man so als Theologe. Ja, also wenn ich einen Text irgendwo nicht auslegen kann, hilft es manchmal, einen anderen Text an einer ganz anderen Stelle zu nehmen, der da auch steht. Zum Beispiel, als Jesus versucht wurde von Satan, hat Satan Bibelstellen genommen, um ihn zu versuchen. Und Jesus kontert mit anderen Bibelstellen und sagt, aber das steht da auch geschrieben. Das heißt, du hast ja recht, das stimmt, aber das steht da auch. Und das darf ich nicht vergessen. Und ich muss beide Stellen in einer Balance halten. Deswegen muss ich mehr kennen als nur eine Bibelstelle, als nur einen Zusammenhang, als nur die vier Evangelien. Und das war's dann. Dann habe ich ja alles, was ich brauche, die Worte Jesu. Mehr brauche ich nicht, sondern lies die ganze Bibel. Ich möchte ein Beispiel nennen. Das Wichtigste, die größte Grundlage, die wir überhaupt haben als Christen, ich behaupte das jetzt mal so, steht in Galater 2, Vers 16. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Jesus möglich, an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Das ist so eine der grundlegendsten Tatsachen, die auch Luther damals in der Reformation schon betont hat. Allein durch Glauben. Wir können uns den Himmel nicht erkaufen. Wir können Gott durch unsere Taten nicht beeindrucken. Das steht, das glauben wir. Und das ist ganz wichtig. Das ist nicht nur so ein Nebensatz, sondern das ist eine ganz wichtige Hauptaussage in der Bibel. Der Glaube rettet uns. Und jetzt lesen wir die ganze Bibel. Und dann kommen wir irgendwann bei Jakobus vorbei. Und jetzt steht da in Jakobus 2, Vers 24, ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Oh, ich würde mal sagen, das ist wohl ein krasser Widerspruch, oder? Also damit wäre bewiesen, die Bibel widerspricht sich. Ist nicht vertrauenswürdig. Können wir nicht glauben. Ja, da kommt schon. Doch, ja, genau. Das muss schon in uns brennen. Doch, wir können der Bibel. Richtig, können wir. Zunächst einmal müssen wir akzeptieren, dass das da auch steht. Und manchmal gibt es so Bibelstellen, die wollen wir nicht haben. Da sagen wir, drücke ich weg. Da steht dazu, aber das will ich nicht wahrhaben. Da denke ich nicht drüber nach. Das blende ich aus. Nee, das ist der falsche Weg. Wir müssen das wahrnehmen, das steht da auch. Ich verstehe es vielleicht überhaupt nicht im Augenblick. Ja? Viele Stellen im Alten Testament verstehe ich nicht, wie Gott da war. Gott ist da ganz furchtbar und so. Was ist das von Gott? Wir müssen erstmal akzeptieren, das steht da. Das bringt uns schon mal weiter und das öffnet uns ein bisschen dafür, da ein Verständnis für zu entwickeln. Es steht da. Und da steht in diesem Fall sogar beides in Briefen. Also sehr ähnliche Textstellen oder sehr ähnliche Umstände. Beides sozusagen Lehrtexte für die Christen oder für die gläubigen Juden damals. Aber auch hier empfiehlt es sich, den Jakobustext im Zusammenhang zu lesen. Im näheren Zusammenhang. Dann verstehen wir vieles. Das kann ich jetzt nicht tun, meine Zeit ist schon abgelaufen. Aber ich erkläre es euch. Jakobus will auf was ganz anderes hinaus. Der will eigentlich sagen, er spricht nicht davon, wie kommt man in den Himmel. Darum geht es hier gar nicht. Das ist ja das, was Paulus betont hat. Wir können nur durch Glauben gerecht werden. Wie wir gerecht werden, das interessiert Jakobus in diesem Zusammenhang nicht. Jakobus betont, dass mein Glaube Konsequenzen haben muss. Wenn ich auch allein aus Glauben gerecht gesprochen bin, muss ich doch jetzt mein Verhalten ändern als Konsequenz meines Glaubens. Weil ich von Gott allein durch Glauben gerecht gemacht worden bin, deswegen möchte ich aus Dankbarkeit so leben, wie Jesus das möchte. Denn Gott möchte uns verändern. Er erlöst uns und das kriegen wir nur durch Glauben. Aber er möchte nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind, sondern er möchte uns verändern. Er möchte unser Leben verändern. Wenn ich mein Leben aber nicht verändern lassen will, wenn also keine Taten, keine Konsequenzen aus meinem Glauben kommen, dann muss ich mich fragen, glaube ich eigentlich an Gott? Denn wenn ich an Gott glaube, wenn ich die Erlösung habe, wenn ich weiß, aus Glauben bin ich gerettet, ich bin im Himmel, dann muss da auch etwas folgen, eine Konsequenz, weil ich was verstanden habe. Gott meint es gut mit mir, Gott möchte mein Leben verändern. Wenn ich sage, ich liebe meine Frau, aber es interessiert mich nicht die Bohne, wie es ihr geht, ich habe keinen Bock, ihr zu helfen, ich tue nichts für sie, dann kann man mit Fug und Recht fragen, liebst du wirklich deine Frau? Da ist das, was du sagst, was du behauptest und dein Leben steht nicht im Einklang. Und darum geht es Jakobus eigentlich. Es geht ihm darum, dass das, unser Leben muss im Einklang stehen mit dem, was wir glauben. Weil ich weiß, dass ich durch Glauben gerecht gemacht bin, sollen meinem Glauben auch Taten folgen. Und so merken wir, und das meine ich mit die ganze Bibel lesen, auch mal schwierige Bibelstellen lesen, akzeptieren, die sind da, das aushalten und begreifen, dass uns diese Bibelstellen auch in einer gewissen Balance halten. Sonst kann unser Glaube auch mal sehr schräg werden, wenn wir nur bestimmte Dinge betonen. Wenn ich nur betone, ich werde aus Glauben gerecht, ist völlig egal, was ich tue. Ich muss gar nichts tun. Ja, dann tue ich auch nichts. Wenn ich nur betone, mein Glaube muss Konsequenzen haben, ich muss jetzt mein Leben verändern, ich muss alles richtig machen, dann werden wir sehr leistungsbezogen. Dann werden wir sehr gesetzliche Christen, die immer sehr auf das achten, was getan wird. Und Vergebung und Annahme, das fällt uns sehr, sehr schwer. Beides gehört zusammen. Beides ist wichtig, um beim Prüfen nicht auf irgendeiner Seite vom Pferd runterzufallen, egal von welcher. Die Folge dieses Überprüfens der Bibel war nämlich nicht, dass wir jetzt alle mehr wissen und schlauer werden, sondern wir lesen in der Apostelgeschichte, als Folge dessen, dass geprüft wurde, ob es sich wirklich so verhält, haben sich viele Menschen zum Glauben bekehrt. Es sind viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und das ist das, was wir auch als Gemeinde uns ja wünschen, dass wir ein Licht sind in dieser Stadt und andere Menschen durch uns zum Glauben kommen. Deswegen dürfen wir gerne prüfen, dürfen gerne die Aussagen der Bibel, nicht die Aussagen als solche, sondern die Interpretation der Bibel, die Auslegung der Bibel, überprüfen und uns auch eine eigene Meinung bilden. Das darf und das mutet Paulus jedem von uns zu. Wir sind mündige Christen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dann merken wir, dass das Wort Gottes uns verändert. Denn das Wort Gottes hat Kraft. Ich sagte am Anfang schon, die Wahrheit ist eine Person. Es ist eine Beziehung. Es geht nicht darum, Recht zu haben und eine Liste abzuhaken, was ich alles weiß, sondern es geht darum, Jesus zu kennen, seine Kraft zu kennen, die Kraft seines Wortes zu erkennen und zu erleben. Und darauf kommen wir wieder zurück. Und das, wenn wir das tun, dann können wir nicht so schnell von diesem Wind irgendeiner Lehre oder Meinung oder Weltanschauung hin und her geworfen werden. Dann entwickeln wir auch relativ schnell ein Gespür dafür. Augenblick mal, das ist komisch. Das lese ich jetzt mal nach. Da forsche ich jetzt mal nach, ob das wirklich stimmt. Wir können nicht so leicht aufs Glatteis geführt werden. Und diesen Jesus, dem wir persönlich immer wieder auch begegnen wollen, dem wollen wir auch jetzt begegnen. Wir wollen uns jetzt als ganze Gemeinde eine Zeit nehmen, wo wir im Abendmahl Jesus Christus begegnen, wo wir daran denken, was er für uns getan hat, wo wir verkünden, was er für uns getan hat, wo wir auch proklamieren, er kommt wieder. Wir erwarten ihn, wir haben eine Hoffnung, wo wir hinwollen. Und auch das, was wir jetzt tun, das hat viel mit dem Prüfstand zu tun. Auch da, in diesem Zusammenhang des Abendmahls, da haben wir diesen Begriff, dass wir uns selber prüfen sollen. Das wird gleich noch gesagt werden wahrscheinlich. Aber letztendlich geht es bei all dem Prüfen, bei all dem Herausfinden, bei all dem Forschen in der Schrift immer darum, kenne ich Jesus? Und nicht nur kenne ich ihn so mit dem Kopf, sondern liebe ich Jesus? Lass uns mal aufstehen. Ich habe lange gesessen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Leben. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das Wort, was wir haben. Ich danke Gott, ich danke dir für die Offenbarung, dass du durch Jesus Christus uns gezeigt hast, wer du bist, was du möchtest. Danke für die Erlösung. Danke, dass wir dich kennen dürfen und danke, dass du uns nicht im Unklaren lässt, was wir glauben dürfen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns leitest, auch wenn wir in der Bibel lesen, dass du uns Verständnis schenkst, dass wir begreifen, was dein Wort zu uns sagt, dass wir verstehen, was wahr ist und was nicht wahr ist, dass wir prüfen können. Aber diese ganze Prüfung, Jesus, wir möchten dir näher kommen. Das ist eigentlich das Ziel. Wir möchten in deinen Armen sein. Wir möchten mit dir Gemeinschaft haben. Und das wollen wir jetzt auch im Abendmahl. Jesus, sei du da, sei du bei uns. Und lass uns auch jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern, dein Erlösungswerk für uns persönlich nochmal ganz neu aufleuchten, dass es uns etwas bedeutet. Auch das ist nicht etwas, was wir einfach feiern wollen und abhaken wollen, sondern wir wollen es innerlich richtig aufsaugen. Jesus, du bist da und du hast deine Liebe gezeigt zu uns und du liebst uns immer noch. In Jesu Namen. Amen.